Und es wurde Licht. Ja, willkommen zum vierten Advent. Wir sind eine Adventspredigtreihe durchgegangen. Vor 4 Wochen haben wir damit begonnen. Nämlich, es hat damit begonnen mit dem Thema Freude. Wir hatten einen Grund zur Freude. Jeder hat einen Grund zur Freude. Jesus Christus ist in unserem Leben, der die sprudelnde Quelle der Freude ist und über alle Umstände hinweg verschwenderisch ist mit seiner Freude, wenn wir mit ihm zusammen sind. Dann ging es um die Liebe. Er hat die Liebe definiert. Jesus ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Er ist der Autor, der Schöpfer der Liebe. Wir sind geliebt. Wir sind wahrgenommen. Wir sind seine Kinder. Wir kommen aus der Liebe, sind für die Liebe geschaffen und geben Liebe weiter. Und Frieden. Jesus ist das Zentrum des Friedens. Wenn wir auf ihn schauen, ist Frieden in uns, um uns, in Ewigkeit. Und heute geht's um Hoffnung. Jesus ist die Quelle der Hoffnung. Eine unversiegbare Brunnen der Hoffnung, wo ganz viel Hoffnung ist. So viel, dass sogar Unmögliches möglich ist. Und darum geht's heute. Was sind deine Erwartungen? Mit Hoffnung verbindet man Erwartungen, die wir an uns selbst stellen oder an andere oder in unserem Leben. Und ich bin heute mit dieser Erwartung hineingekommen in diesen Gottesdienst, dass heute Menschen gerettet werden, dass Krankheiten heute fliehen, Depressionen fallen, Beziehungen werden wiederhergestellt. Ihr werdet Gottes Stimme persönlich hören. Das ist mein Anspruch an diesen Gottesdienst. Das ist meine Hoffnung für euch. Und da will ich euch mit hineinnehmen. Was ist deine Hoffnung? Für diesen Moment bitte ich euch aufzustehen und einen Augenblick Stille zu nehmen, für euch klar zu machen, mit Gott zu sprechen. Was ist deine Hoffnung heute in diesem Gottesdienst? Was erwartest du von Gott? Hast du ein Anliegen? Besprech das mit Gott in Stille. Danke, Vater, dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen können und dass du diese erfüllst. Diese Anliegen, die wir dir gegeben haben, die nimmst du an und füllst mit neuem Leben. Sagst, das ist meine Antwort. Ich bin die Antwort für deine Frage. Und wir wollen darin ganz persönlich berührt werden, Vater, mit dieser Frage. Und ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Wir wollen dich anbeten mit unserer Präsenz. Und danken dir, Heiliger Geist, dass du uns heute dienen wirst und das Wort weitergeben wirst. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Hoffnung. Was ist da in dieser Welt schon zu hoffen? Wie wird eigentlich Hoffnung in der Welt gesehen? Wir schauen nicht mal erstmal in die Welt hinein, sondern wir gucken mal, was die Bibel dazu sagt, wie sie die Hoffnung in der Welt überhaupt sieht. Wahrscheinlich kommt bei dir sofort der Gedanke hoch, der wird bestimmt Hiob nehmen. Ja, ich nehme Hiob. Hiob 8, 13 bis 19 wird eine Passage vorgestellt, wo drinnen steht, die Menschen, die Gott vergessen haben, die ihm den Rücken gekehrt haben, nichts mehr mit ihm zu schaffen wollen, die werden ohne Hoffnung sein. Die werden keine Sicherheit mehr erfahren. Die werden keine Stütze mehr haben. Ihr Haus bleibt nicht bestehen. Sie werden kein Halt haben. Sie werden nicht verwurzelt sein, ihnen wird kein Glück erfahren. Das sage ich jetzt mal so zusammengefasst. Und das ist das, wenn man in die Welt schaut. Man sucht nach Hoffnung, nach irgendwas Stabilem, aber irgendwie, die Menschen sagen heute yeah und morgen sagen sie dazu, nee, das ist schon out. Und so fühlt man, so schaut man, wo man an was man sich richten soll. Und da ist man auf der Suche nach etwas Stabilem, nach etwas Konstantem, nach einem Fundament, was unverändert ist, wo Versprechen gemacht werden, die eingehalten werden. Und Danach sucht die Welt. Und mal gucken, wie die Welt damit umgeht. Die Welt hat eine Hoffnung des Wenn-Dann, der Wenn-Dann-Haltung. Ja, wenn die Umstände passen, dann passt alles. Wenn ich auf Rente gehe, dann werde ich alles machen. Wenn ich nur die Qualifikation habe, dann weiß ich, ich habe ein erfülltes Leben. Wenn ich nur einen Ehepartner habe, dann lebe ich. Oder wenn ich, die Migranten verstehen das vielleicht mehr, wenn ich nach Deutschland, nach Europa nur gehen würde, das ist die Hoffnung. Dann lebe ich. Menschen setzen ihre Hoffnung auf unterschiedliche Dinge. Wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich nur gesund wäre, dann lebe ich. Und ist das die Hoffnung von, die Hoffnung in der Bibel steht? Was gibt's denn da noch in der Welt? Es gibt so ein Sprichwort, kennt es wahrscheinlich auch, Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und diese Entwicklung sieht man in der Welt. Es wird nicht so viel dran gesetzt. Man merkt, Entwicklungen sind dort in der Welt, wo gar keine Hoffnung mehr zu kriegen ist. Es wird nicht besser. Welche Entwicklung sehen wir? Es werden Wahrheiten verändert, umgeschrieben. Leben wird leblos. Sünde wird geehrt. Es ist okay. Ehebruch wird rationalisiert und erklärbar gemacht. Ist okay. Unterhaltung wird stimulierend. Drogen werden erlaubt. Gott wird verringert und immer kleiner marginalisiert. Wird immer kleiner gemacht. Das sind so die Entwicklungen. Worauf sollen wir uns dann sonst noch stützen? Die Regierung? Auf die Politik? Die heute rot, morgen schwarz und dann wieder grün wird? Und dann wieder von Anfang an? Es ist schwammig. Die Hoffnung stirbt da tatsächlich zuletzt. Und sie stirbt, wenn man sich auf Umstände setzt. Wenn man sagt, die Umstände geben mir Hoffnung. Umso mehr sieht man, dass es dort keinen einzigen Grund gibt, in der Welt nach Hoffnung zu schauen. Aber weshalb? Weil die Menschen keine höhere Macht kennen. Die kennen nichts Höheres außer Politik, außer Wirtschaft, außer Geld. Darauf setzen sie, weil sie nichts anderes kennen. Hoffnung ist auch nicht dieses, ihr kennt das, zur Weihnachtszeit, es ist immer so, man sitzt so im Stuhl, ich hätte gerne auch sowas, ist cool. Man schaut raus aus dem Fenster, ach, ich wünsche mir gerne so weiße Weihnacht. Oh ja, ich sitze gerade am Kamin, wieso ist da kein Feuer? Ich wünsche mir Feuer. Ach, ich wünsche mir da tolles Licht, wieso ist da kein Licht? Ich wünsche mir das alles. Ich wünsche mir gute Geschenke. Das ist Hoffen im Sinne von ich wünsche mir, ich will, mein Wille soll geschehen. Mein Wunsch soll sich in Erfüllung bringen. Das ist so ein Wunsch, der aber nicht so leicht sich in Erfüllung bringen lässt. Wenn ein Bauer sagt, ich will, dass dort tolle Tomaten hervorkommen sollen aus dem Boden, ohne die Samen vorher auszustreuen. Dann denkt er sich, ja, aber es tolle Tomaten sollen hervorkommen. Das ist nicht diese Hoffnung, die in der Bibel steht. Das ist auch nicht die erwartete Hoffnung im Sinne von, ich streue dann Samen und ich weiß, dass da gute Tomaten hervorkommen. Es ist klar, dass gute Tomaten hervorkommen. Aber das ist auch nicht das, wovon Gott spricht, wenn er Hoffnung meint. Hoffnung ist etwas Größeres, ist etwas Stärkeres. Und vielmehr ist diese Hoffnung eine zuversichtliche Hoffnung. Eine Hoffnung, die garantiert ist. Eine Hoffnung, die sicher ist, die gewiss ist, die auf jeden Fall hervorkommt und die sich bewahrheitet, die Wirklichkeit ist. Die ist nicht etwas, was eventuell eintreffen wird, sondern die trifft ein. Sie ist schon da in der unsichtbaren Welt und sie wird sich formen in der sichtbaren Welt. Und auch wenn ich es nicht sehe und nicht höre, ich werde es sehen, weil ich bin ein Teil seiner Verheißung, ich bin Teil seiner Versprechen. Und wenn ich mich dazu stelle und Hoffnung dran habe, an dem, was Gott verspricht, dann werde ich es sehen. Das ist eine Hoffnung, nicht im Sinne von, ich hoffe, es schneit, sondern das ist eine Hoffnung, dass es etwas passieren wird. Nämlich nicht auf Grundlage von irgendwelchen klimatischen Ordnungen, sondern von himmlischer Ordnung. Nämlich, ich rette dich, ich rette die Welt, ich komme hier runter. Und Jesaja hat das selbst auch prophezeit. Der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden. Und über die Völker herrschen, auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Hier wird ein Bild aufgemalt von einer herangehenden Pflanze, wo nur ein Spross ist und dann hervorwächst und Frucht bringt. Und hier deutet Jesaja auf Jesus Christus hin. Das ist eine Verheißung gewesen im Alten Testament. Und man setzt drauf, man hofft, dass diese Verheißung hervorkommt. Das heißt, man spricht eine Erwartung aus, ein Spries wird hervorkommen aus der Familie David. Und man hofft, dass es tatsächlich eintrifft. Und dann, wir sind geehrt, wir sind froh, dass wir das sehen konnten, dass Jesus Christus hier auf dieser Erde wandelt und tatsächlich aus dieser Familie hervorgekommen ist. Ihr habt wahrscheinlich auch gehofft, dass es nicht umfällt. Es ist in Erfüllung gegangen. Was ist diese biblische Hoffnung? Die zuversichtliche Hoffnung, sie sagt aus, dass etwas wirklich passieren wird. Die Definition dafür haben wir in Hebräer 11,1. Da steht geschrieben, dass der Glaube damit rechnet, dass sich ein Versprechen, worauf wir hoffen, sich erfüllt. Das heißt, die Hoffnung hat viel mit Glaube zu tun. Der Glaube rechnet damit. Der Glaube sagt, ja, das kommt hervor. Das wird so sein. Da ist gar kein Zweifel daran. Garantiert. Dass ein Versprechen, das Gott ausgesprochen hat, tatsächlich hervorkommen wird. Was du vielleicht aber noch nicht siehst. Aber du bist überzeugt, das wird so sein. Du bist überzeugt, du wirst dein Abitur schaffen. Du bist überzeugt, ja, ich werde einen Arbeitsplatz haben. Du siehst es noch nicht, aber du bist überzeugt davon. Innerlich sagte Gott, ja, 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 er schreit danach. Halt dran fest. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist auch, dass etwas Gutes dir passieren wird. Dass die Güte Gottes auf dir liegt und seine Gnade wirkt in deinem Leben. Etwas Gutes wird durch mich passieren. Etwas Gutes wird für mich passieren. Etwas Gutes wird für meine Mitmenschen passieren. Das ist die gute, erwartete Hoffnung. Das heißt, dass wir eine Erwartung aussprechen, die positiv ist, die gut für uns ist, die gut für Menschen sind, aber nicht im Sinne von, all eure Probleme sind jetzt weg. Sondern, dass es dann wirklich auf Gottes Wort gestützt ist. Und dass wir das, was über uns Gutes ausgesprochen ist, dass wir das auch für uns wahrnehmen. Ich bin heil, ich bin gerettet, ja. Gott ist mit mir, ich bin nicht alleine. Gott hat einen guten Plan für mich. Wer auf Gott hofft, wird nicht enttäuscht werden. Niemals. Das verspricht Gott in seinem Wort. Niemals. Geht gar nicht. Denn Gott lügt nicht. Und was ist Hoffnung noch? Hoffnung ist auch, dass du dich entscheidest für das Gute. Hoffnung ist ja auch in dieser Welt so, ich fühle mich jetzt sehr hoffnungsvoll. Wenn ich mich hoffnungsvoll fühle, dann entscheide ich mich für etwas. Wenn ich mich nicht so gut fühle, dann ziehe ich mich lieber zurück. Das ist nicht die Hoffnung, die die Bibel meint. Die Bibel meint, dass du dich für die Hoffnung Gottes entscheidest, dass du dich für das Wort Gottes entscheidest, das, was er ausspricht, für dich annimmst. Und egal wie du dich fühlst, die Gefühle werden sich danach ausrichten, die werden dann kommen. Du musst nicht auf Gefühle warten, die Gefühle werden nachziehen. Und der letzte Punkt, habe ich schon öfters erwähnt, ist, dass die Hoffnung gegründet ist im Wort Gottes. Es ist nicht dieses, ich wünsche mir, sondern es ist dieses, ich will dein Wort, Gott. Ich weiß, dass dein Wort für mich etwas Gutes hat und für die anderen Menschen auch. Wenn unsere Hoffnung auf Wort Gottes begründet ist und das Wort Gottes sich dann auch mehr und mehr zeigt in unserem Leben, dann werden wir auch zu einer mehr und mehr hoffnungsvollen Person, weil wir uns dafür entscheiden, das, was Gott gesagt hat, das nehme ich für mich an. Und das verändert mich, denn Gottes Wort ist verändert, verändert die Umstände, verändert mich. Und ich werde zu einer hoffnungsvollen Person, die sich weigert, negative Sachen anzunehmen. Die sich weigert zu sagen, okay, ich nehme die Probleme, ich schaue eher auf die Probleme als auf das, was Gott versprochen hat. Eine hoffnungsvolle Person geht hin und sagt, ich halte durch bis zum Sieg. Auch wenn ich das gerade nicht sehe, auch wenn ich das gerade nicht spüre. Ich halte durch, weil Gottes Wort gilt. Ich nehme es an. Und dabei stehen wir in Abhängigkeit nicht zu unseren Umständen, sondern wir stehen in Abhängigkeit zu Wort Gottes. Das heißt, wir machen uns eins mit seinem Wort. Und dabei wünsche ich jedem von uns, dass wir dann weniger aggressiv werden in Hass, aggressiv werden in Ungeduld, sondern aggressiv werden in Hoffnung. Und dass wir Dinge auch aussprechen und sagen, ja, ich weiß, dass Jesus Christus mit mir ist und mit mir geht. Und ich weiß, dass auch wenn die Umstände erdrückend sind, dass es wie eine Finsternis aussieht, dass sein Wort mich doch durchträgt und Gott mit mir ist. Aber wie tun wir das? Und das will ich euch jetzt zeigen, wie wir Hoffnung schöpfen können für uns in unserem Leben. Dazu nehme ich euch ein in Hebräer 6, 18 bis 19. Da wird Hoffnung verglichen mit einem Anker. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid. Also Gottes Zusage sind Gottes Versprechen, Gottes Verheißung, was Gott über dein Leben spricht. Und Gottes Eid ist der Bund, die Beziehung, die er mit dir herstellt. Sie ermutigen uns und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Wir halten an seine Versprechen fest, in der Hoffnung, dass sie stimmen. Wir halten an die Beziehung mit Gott fest, in der Überzeugung, dass es tatsächlich so ist. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Eine Hoffnung, die hineinreicht in einem Bereich, der vorher zugemacht wurde mit einem Vorhang. Mit einem Vorhang, der vielleicht dein Vorhang ist, wo du keine Hoffnung mehr hineinsprechen lässt. Wo du sagst, ich bin enttäuscht. Den Vorhang des Schams, Vorhang der Angst, Vorhang der Verletzung, Vorhang der Kritik, Vorhang der negativen Meinungen. Da lässt du die Hoffnung nicht mehr ran. Aber Gott sagt doch, hoffe auf mein Wort und ich öffne diesen Vorhang. Ich zerstöre das, was dich niedermacht, was dich runterreißt und ich werde meine Hoffnung hineinsehen und du wirst ernten. Du wirst sehen, dass das, was ich verspreche, auch für dich gilt. Und auch wie du hier auch sitzt, auch für dich. Wenn die Hebräer, die Schreiber aus dem Hebräerbrief, diesen Wort Anker benutzt haben, hat das schon irgendwie einen Sinn. Und da gucken wir uns mal gucken wir mal rein, was die Funktion eines Ankers ist. Anker, also da braucht man erstmal ein Boot. Und wenn ein Boot in Sturm gerät oder schwierige Wellengänge gerät, dann muss man den Anker werfen, damit man auf Kurs bleibt und nicht hin und her geworfen wird und zum Kentern droht. Eine andere Funktion ist, wenn man am Hafen ankommt, dass man da auch mal einfach den Anker runterwirft oder an einem stillen Gewässer, man will baden, man wirft den Anker weg. Damit man nicht fortgetrieben wird, damit der Kapitän das Schiff dort wiederfindet, wo es auch angesetzt hat. Und die Frage ist aber, wo hast du deinen Anker angesetzt, wenn du mal stürmische Situationen in deinem Leben hast? Wenn mal in deinem Leben alles katastrophal läuft, wenn du Krisen durchziehst, wenn du eine Krankheit erleidest, wo die Menschen sagen, tut mir leid, aber sie haben nicht mehr lange zu leben. Oder wo du Wochen träge bist, wo du negative Berichte bekommst und wo du verletzt wirst, wo du Verluste leiden musst. Wo ist da dein Anker? Ist dein Anker dann noch auf dem Boot und hältst dich dran fest und sagst, nee, das ist mein Anker. Ich will es selbst kontrollieren. Ich fühle mich zu sehr verletzt, als dass ich Gott es geben kann. Ich bin von Gott verletzt und ich behalte meinen Anker. Oder du siehst, dass dein Traum nicht in Erfüllung geht. Jede Stimme sagt, vergiss es, du kannst nichts, du kannst es nicht schaffen, es bringt nichts, wir sehen da keinen Weg. Und dann hältst du immer noch deinen Anker fest. Und da geht's, dass wir unseren Anker rauswerfen aus dem Boot und sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich will, dass mein Anker geankert wird an deinen Versprechen, an deinem Wort. Denn dein Wort ist lebendig und hat mich lebendig gemacht. So, und du hast mit deinem Wort aus nichts das Universum geschaffen. Da wirst du doch aus meinem Leben, wo noch ein bisschen was ist, doch auch etwas schaffen. Dann wirst du deinen Anker da raus. Dann sagst, ja, ich sehe keinen Weg, aber Gott hat einen Weg für mich. Ich sehe keinen Plan. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß nicht was, aber ich weiß das, dass Gott gut ist und einen guten Plan mit mir hat. Das heißt, du wirfst deinen Anker raus und sagst, ich vertraue dir. Das sind stürmische Wellen, aber ich will mich nicht mehr von hin und her reißen lassen, sondern ich will mich vom Wort Gottes bestimmen lassen. Abraham, 100 Jahre und seine Frau Sarah 90 Jahre. Ja, ihr werdet ein Kind bekommen. Ich werde euch verheißen, ihr werdet einen Sohn bekommen. 100 Jahre und 90. Vielleicht fühlst du dich auch so. Es ist schon so lange her. Es sind Verheißungen gemacht worden. Es tritt nicht ein. Es geht nicht. Abraham hat festgehalten. Er hat gesagt, nee, mein Anker, den werfe ich raus. Wenn Gott das sagt, dann halte ich auch dran fest. Und will nicht kentern, sondern ich will dran festhalten. Und das ist tatsächlich passiert. Isaak ist geboren. Und ein Sohn ist geboren. Eine Veränderung ist da. Das, was erwartet wurde, hat sich tatsächlich erfüllt. Halleluja. Setze deine Erwartungen auf das Wort Gottes. Und spreche das Wort Gottes in dein Leben auch aus. Und das ist dein Anker. Wenn du in einem Sturm bist, wo du hin und her gerissen wirst, deklariere, proklamiere, spreche es aus, sage, wie es ist, was Gott gesagt hat. Nicht, dass du die Stimme des Sturms hörst, sondern dass du den entgegnest und sagst, nein, Jesus hat gesagt, dass er mit mir ist und sich das Versprechen erfüllt, denn Jesus ist die Erfüllung aller Versprechen Gottes. Und da er jetzt in mir lebt und der Geist, der in mir lebt, größer ist als der Geist, der außerhalb ist, in den Umständen, dann wird diese Finsternis, die außerhalb ist, mein Licht nicht unterdrücken können. Das deklarierst du, das sprichst du aus. Dann denkst du, hey, das kann nicht sein. ich habe immer noch kein Kind, ich bin noch immer noch 100 Jahre alt. Dann ziehst du wieder deinen Anker hoch. Mein Traum ist immer noch nicht erfüllt. Die Umstände sagen was anderes. Gott, das stimmt nicht. Ich habe Gott wahrscheinlich falsch gehört. Das kann nicht sein. Ich hole meinen Anker wieder hoch. Ich will nicht mehr bleiben. Ich muss weiter. Es wird stressiger. Du bekommst einen Aktionismus. Ich muss meinen Anker wieder hochziehen. Ich kann nicht mehr vertrauen. Ich kann nicht mehr hoffen. Ich muss auf was anderes hoffen. Vielleicht hast du gute Argumente, dass du Enttäuschungen hast, Gebete nicht erhört werden, deine Ungeduld auf Probe gestellt wird. Einsamkeit schleicht sich ein. Du denkst, das gibt's nicht. Wo bist du, Gott? Aber ich kann euch sagen, die Welt treibt ab, aber Jesus treibt nie einen Traum ab. Er treibt dich nie ab, sondern er will dich. Du bist Teil seiner Familie. Er will dich adoptieren, hinein, aber nicht als Adoptivkind, sondern als Sohn und als Tochter annehmen. Das heißt, all das, was er hat im Himmel, das gehört auch dir. So lass diesen Anker runter, zieh nicht hoch. Sag nicht, ich will jetzt kontrollieren, sondern Gott, ich vertraue dir weiter. Ich schaue noch mal hin. Da muss noch eine andere Wahrheit sein. Das kann nicht die Lüge sein. David war da auch am Ringen. Er meinte auch zu seiner Seele, 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 wieso bist du so verbittert? Und er war auch in einer Situation, wo er seinen Anker, seine Hoffnung wieder rausgezogen hat, hin zu seinen Umständen und gesagt hat, so, ich muss jetzt alleine unterwegs sein. Aber während des Prozesses hat er gemerkt, hey, meine Seele, was machst du da? Nicht wieder hochziehen, vertrau Gott. Und er hat es wieder fallen lassen. Er hat gesagt, Gott, ich will dich ehren, egal wie die Umstände sind. Und so auch bei Mose. Mose stand vor einem Meer und dachte, wie komme ich da jetzt rüber? Ich habe mein Volk, das ich gerade befreit habe, aus Ägypten, das Volk Israels. Und die Ägypter, die sind mit einer Armee 20 mal größer als wir als Volk hinter uns her, schwer bewaffnet. Wir sind in einer Sackgasse. Du bist auch mal vielleicht auch in einer Sackgasse und weißt nicht mehr weiter. Und Mose schrie dann zu Gott, Gott, was soll ich tun? Warum schreist du zu mir, meint Gott? Menschen nörgeln schon, es kann nicht sein, das stimmt, das wird untergehen. Was soll man tun? Es wäre besser, dort zu sterben als hier. Und Gott sagt, verändernd gesagt, schau noch mal hin. Wisst ihr, der größte Feind vom Glaube ist nicht Sorge oder Zweifel. Der größte Feind vom Glaube ist, dass die Sicht auf die Dinge. Wir leben im Glauben, nicht im Sehen. Ist das, was wir sehen. Und wir sehen manchmal eine Sackgasse. Aber wir schauen nochmal hin und glauben. Und was hat Mose gemacht? Er hat empor gehoben, seinen Stab. Und was ist dann passiert? Das Meer teilte sich. Und so auch du. Nimm deine Hoffnung, hebe sie hoch. Und er macht einen Weg, wo kein Weg ist. Und vielleicht ist da ein Meer des Zweifelns. Vielleicht ist da ein Meer des negativen Denkens. Ein Meer der Enttäuschung. Ein Meer der Entrüstung. Aber du hebst deine Hoffnung auf und sagst, Gott ist mit mir. Gottes Hoffnung macht mir einen Weg. Gott macht einen Weg, wo kein Weg möglich ist. Und er gibt dir auch die Kraft dazu. Und egal, was hinter dir ist, du lässt die Welt hinter dir und hast das Kreuz vor dir und gehst voran. Sei entschlossen, diesen Anker in Gott gefestigt zu haben, in seinem Wort. Es kann sein, dass das Natürliche dir sagt, das passt jetzt nicht. Aber Gott lebt nicht im Natürlichen. Er lebt in der Welt übernatürlich. Und das darfst du für dich annehmen. Und wenn du auch so denkst, hey, wieso überhaupt diese Umstände? Nimm diese Umstände mal als Chance an. Das war eine Chance für Mose zu sagen, hey Gott, danke. Es wurden so viele Psalmen geschrieben darüber, was Gott eigentlich an diesem Ort getan hat. Dass er sie dort befreit hat und ihnen einen Weg bereitet hat. So geh durch die Menge deines Zweifelns durch und Gott ist mit dir. Der Umstand und auch Schwierigkeiten sind für dich auch als Chance. Die sind nicht dafür da, um dich klein zu machen, um dich zu töten, sondern Gottes Größe zu zeigen. Zeigen, ich bin abhängig nicht von meinen Umständen, sondern ich bin abhängig von Gott. Und Gott wird sich dadurch verherrlichen und sich zeigen. Was ist also dein Anker in solchen Momenten, wo Zweifeln herkommen? Bete. Fang an. Fang an, das auszubeten. All deine Sorgen, meine Seele. Wieso bist du so verbittert? Gott, was soll diese Situation? Gib mir deine Perspektive. Ich will durch diesen Schlamassel durchgehen. Ich weiß, dass du einen Weg für mich hast. Dann, wenn ein Boot nicht verankert ist, so wird es langsam zum Spielball der Bewegung des Meeres. Ich war mal in Südafrika schwimmen hin ins Ozean raus, in den Ozean raus und dann wieder zurück. Und musste feststellen, nein, meine Strandtücher sind weg. Ich wurde weggezogen, also ich bin hinausgeschwommen in den Ozean und wieder zurück und bin nicht an derselben Stelle angekommen, wo ich eigentlich rausgeschwommen bin. Und das ist nämlich der alltägliche, normale Meeresstrom, der sich da fortbewegt und Dinge fortreißt, forttreibt. Aber ganz allmählich, ganz langsam, unbemerkt. Man denkt, man ist noch auf Kurs und dann, wenn man zurück ist, merkt man, ups, man ist doch abgekommen. Und vielleicht bist du auch vom Kurs abgekommen, wegen des Alltags. Es kommen so kleine Lügen rein. Es wird mehr und mehr Realität. So ein Trotz kommt rein, ein negatives Denken, eher mehr Verbitterung kommt rein. Ganz, ganz unbewusst kommt das so hinein. Und du merkst irgendwann mal, ich habe meine Leidenschaft verloren. Ich habe keine Freude mehr. Ich habe mal dran geglaubt, dass Gott mich versorgt und sich um mich kümmert und merke ganz schnell, dass ich das doch nicht mehr so glaube wie früher. Irgendwas hat sich verändert. Der Alltag ist hineingekommen. Und das ist dieser Alltagsanker, wo die Strömung uns wegzieht hin zu einem Gewässer, der gefährlich für uns ist. Und dann kommen Sorgen rein, Stress. So lassen wir uns nicht von diesem Alltagstrott überzeugen und sagen, okay, es ist halt so, was soll ich machen? Es hat sich so eingelebt. Du bist der Autor deines Alltags. Gott hat dir eine Kraft gegeben, mit der Kraft des Heiligen Geistes Standards zu setzen, Maßstäbe zu setzen, eine Kultur der Ehre zu leben, eine Gesinnung zu haben, die Gott ehrt. Gott hat dir einen freien Willen gegeben, nicht wie ein Roboter Worte auszusprechen, sondern sich zu entscheiden, hier muss eine Veränderung rein. Wenn du das merkst, du bist weggekommen durch den Alltag, dann mach dich wieder fest. Werfe deinen Anker raus und mach eine Bestandsaufnahme, ob dein Herz immer noch bei Gott ist. Das kannst du ganz einfach machen, indem du Gott dankst. Überprüf mal, wie oft dankst du Gott? Wie oft lobpreist du Gott am Tag? Gibst du ihm die Ehre? Oder ist das eher, ich muss Geld der Ehre geben, ich muss da drauf schauen, ich muss noch Aufgaben machen. Sitze zu den Füßen Gottes und ruhe dich da mal aus. Und liste alles mal auf, was Gott Gutes tut in deinem Alltag. Ich spreche nicht von ganz großen Sachen. Es sind so Stürme, gewaltige Sachen in deinem Leben, die vielleicht hineinkommen. Aber hier sprechen wir von ganz kleinen Sachen. Schreib mal auf, was Gott für dich eigentlich tut in deinem Alltag. Mach dir dessen bewusst. Fokussiere dich da, schärfe dich da. Und dann gibt es noch einen falschen Anker. Ich habe das mal als falschen Anker genannt. Der falsche Anker ist, wenn wir unseren Anker auf etwas setzen, was nicht Gottes Wort ist, sondern unsere Erfahrung ist. Ich habe das erfahren und aufgrund dieser Erfahrung verhalte ich mich so. Wegen dieser Enttäuschung mache ich das nicht. Weil ich Angst habe, gehe ich nicht zu auf Menschen. Das ist mein Anker. Das ist, wie ich lebe. Das ist, wer ich bin. Ich bin halt so. Das ist meine Persönlichkeit. Das ist, der falsche Anker ist etwas, wo du dich entscheidest und sagst, ja, so bin ich. Ganz bewusst. Das ist nicht das Unbewusste wie im Alltag, sondern eine Entschlossenheit, die dahinter steht, hinter falschen Motiven, weshalb du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Dass du sagst, ich brauche gerade Befriedigung. Ich suche gerade eine Sucht. Ich brauche gerade eine Affäre. Was auch immer. Das sind solche Beispiele. Das sind falsche Anker. Wo du denkst, da ist Hoffnung drin. Da ist nochmal, da wird sich nochmal alles bei mir erblühen. Nein, es wird dich zerstören. Es wird dich zerschmettern. Und du denkst, du kommst da aber auch nicht mehr raus. Es ist wie eine Tretmühle. Und negative Gedanken kommen und überstülpen dich. Du fühlst dich ohnmächtig. Was machst du da? Kappe diesen Anker. Schau nicht mehr drauf, sondern beende diesen Anker. Lass ihn los. Es gibt zwei Möglichkeiten bei Booten, die ihren Anker nicht mehr rauskriegen. Entweder schneiden sie es ab oder, das wäre dann die andere Möglichkeit, fahren zurück zu dem Ort, wo der Anker ist, fahren noch mal so hin und her, bis sich dieser Anker löst. Und dann ist der Anker wieder da und die Fahrt kann fortgesetzt werden und da wieder runtergelassen werden, wo es eigentlich stehen bleiben soll. Und wir kennen es alle, wir haben Menschen verletzt. Und vielleicht ist das das, weshalb wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Wir haben vielleicht jemand etwas Schlechtes getan, ein Versprechen nicht gehalten oder er hat missverstanden, wie auch immer, dann heißt das zurückkehren, zurück zu dieser Person, zurück zu dieser Situation, zurück zu, ja vielleicht auch zu diesem Erlebnis und Gott fragen, Gott, was soll ich da machen? Gib mir Kraft. Ich fühle mich beschämt. Ich fühle, dass ich da kraftlos bin, aber Heiliger Geist, du gibst mir die Kraft dazu. Und dass du diesen Schritt für dich selbst machst. Sagst, ja, ich will der loslassen. Ich will mein Leben nicht davon bestimmt werden lassen. Ich will, dass nicht mein Leben davon bestimmt wird, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ich will, dass mein Leben davon bestimmt wird, wer Gott ist und was er über mein Leben spricht. Meine Erwartungsgrenze ist nicht meine Erfahrung, sondern meine Erwartungsgrenze ist der Himmel. Und die ist ewig. Und das ehrt auch Gott. Dein Anker ist also zu entscheiden, dich davon zu befreien, von etwas, was dich runterzieht. Das ist kein Anker, der dich irgendwie festhält, sondern wo dann vielleicht noch eine Kraft da ist, wo du merkst, dein Boot kentert gleich. Und wenn du in so einer Situation bist, wo du merkst, du bist im Sturm, da ist ein Säuseln der Lügen, da ist eine Strömung ganz langsam und du gerätst in Seenot vielleicht, dann ist es wichtig, da unseren Blick hochzuwerfen, nicht auf die Wellen, sondern auf Jesus Christus, wo er dir diesen Frieden gibt, zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen. Und da soll diese Hoffnung aber nicht bei dir stehen bleiben, sondern von einem Anker kannst du noch transformiert werden. Ja, ja, da gibt's noch ein anderes Level. Nämlich vom Anker kannst du zum Leuchtturm werden. Du kannst anderen Menschen helfen, selbst ihren Anker zu werfen, Orientierung zu geben, Hoffnung zu geben. Und in Philippa sagt Paulus, seht auf die Menschen, schaut, was sie ihnen interessiert und helft ihnen. Und ich habe da ein kleines Zeugnis, als mein Opa vor drei Jahren gestorben ist, hat er einen Schlaganfall erlitten und ging in die Reha. Die Entwicklung ging eher nach unten und keine Besserung zeigte sich. Die Ärzte haben die Hoffnung auch aufgegeben, er macht nichts. Da habe ich irgendwie die Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Ich habe gesagt, ich gehe da jetzt jeden Tag dahin, solange er noch da ist und dann rausgeht. Ich habe das gemacht, am ersten Tag, am zweiten Tag. Was ich da gemacht habe, ich saß nur da, habe mit ihm geredet oder manchmal nicht geredet oder manchmal mit anderen Menschen geredet, aber ich war da. Dann kam er schneller raus, als dass die Ärzte es ihm eigentlich prophezeit haben. Und als er zu Hause war, habe ich ihn dann gefragt, ja Opa, wie kam denn das, dass du auf einmal so schnell rauskommst? Da hat er gesagt, ja, ich habe Hoffnung bekommen. Das Leben hat wieder Sinn gemacht. Da ist jemand, der an mich glaubt, mit dem ich zusammen den Weg gehe. Und so bist du auch ein Hoffnungsträger für andere, die vielleicht alleine unterwegs sind. Weil du denkst, ich will jemanden zeigen, dass Gott tatsächlich lebt, dass Jesus da ist, dass er nicht alleine ist. Und so kannst du auch für etwas andere, für jemand etwas anderes Gutes tun. Hoffnung ist nicht nur etwas Gutes passiert in meinem Leben. Hoffnung ist auch, es passiert auch etwas im Leben meiner Mitmenschen um mich herum. Heute, und das spricht für dich aus, ist ein schlechter Tag. Es ist ein schlechter Tag aufzugeben. Es ist ein schlechter Tag zu sagen, ich gebe auf. Ein schlechter Tag, den Anker loszulassen an Orten, die gefährlich sind. Ein schlechter Tag, den Anker hochzuziehen, wo er doch gesichert ist an der Verheißung Gottes. Hoffnung, wie wir hier sehen, er reißt eure Grenzen auf, reißt die Grenzen eurer Erfahrung auf und zeigt, dass dann eine andere Dimension ist, ein anderer Horizont. Und da fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, aber wieso ist denn Jesus Christus dann unsere Hoffnung? Jesus Christus hat all das erfüllt, was verheißen wurde. All das, was Gott versprochen hat im Alten Testament, hat sich erfüllt an Jesu Christi. Das heißt, was im Hebräerbrief steht, er hat nicht gelogen, stimmt. Es stimmt tatsächlich. All das, was er jetzt im Neuen Testament ausspricht und verspricht, das erfüllt sich jetzt bei dir, mit uns als Gemeinde. Glaubst du das? Um zu hoffen an das, an seine Verheißung und an den Bund, den er mit uns geschlossen hat. Und das auch manifestiert zu sehen, bleiben wir gehorsam gegenüber Gott und nicht gehorsam gegenüber unseren Umständen, sondern immer gehorsam gegen dem, der uns geschaffen hat und nicht gegenüber dem, der uns manipulieren möchte oder schaffen möchte. Gott kennt dich, Gott kennt uns alle und will uns neue Hoffnung schenken. Und die Hoffnung ist Jesus Christus. Und wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich kenne diesen Jesus Christus überhaupt nicht, das ist für mich komplett neu, dann ist das für dich dann eine Chance, dieses Weihnachten nur mit einer anderen Hoffnung überhaupt zu leben, hinein ins neue Jahr. Oder du sagst, nee, diese Hoffnung ist überhaupt nicht mehr lebendig in mir. Es ist fade geworden, es ist blass geworden. Ich habe nicht mehr dieses Feurige. Dann nimm das an, was es da nämlich drinnen steht im Hebräerbrief, werf dein Anker raus. Indem du betest, deklarierst, auf ihn hoffst, mal guckst, ob du weiterhin dankbar bist und ihn anbetest und dich entscheidest für Befreiung. Ich bitte euch alle aufzustehen. Und ich bitte euch, großzügig zu sein in euren Erwartungen. Mutig sein in euren Erwartungen. Wer viel hofft, wer viel erwartet und es alles an Gott abgibt, dem wird viel gegeben werden. Es wird sich viel verändern. Es wird sich viel zeigen, weil wir uns danach ausstrecken. Hoffen ist nicht dieses, ja komm, Gott, ich setze mich mal hin, du machst ja. Denn du bist ja Gott und du weißt ja alles. Und so habe ich früher auch gedacht, bis er mir gesagt hat, Patrick, das ist nicht Hoffnung. Denn ich bin ein Gott der Hoffnung. Bis ich dann in der Bibel gelesen habe, dass Gott der Hoffnung Ausschau hält nach Menschen, die nach ihm ausstrecken. Jetzt nochmal, was? Gott ist jemand, der hofft Und was tut er? Er sucht nach Menschen, die sich nach ihm ausstrecken. Das heißt, wenn wir hoffen, dann strecken wir uns nach etwas aus. Wir gucken, wo Gott wirkt. Wir sind neugierig. Wir gucken. Wir sind zielstrebig hinterher und sind unterwegs, bis der Sieg da ist in unserem Leben. Bis wir es sehen, was noch kein Auge gesehen hat. Bis wir hören, was noch kein Ohr gehört hat. Und was sich noch niemand vorstellen konnte. Halt deine Erwartung, dein Maßstab der Erwartung hoch. Jeden Tag hoch, auch in deinem Alltag hoch, ganz hoch. Und je höher, desto mehr vertraust du Gott, weil du weißt, es ist unmöglich. Setz es hoch, über deinen Fähigkeiten hinaus. So danke ich dir, Vater, so sehr, dass der Maßstab unserer Hoffnung nicht unsere Erfahrungen sind oder unsere Enttäuschungen, sondern allein, das erfüllte Wort Jesu Christi. Unsere Hoffnung ist auf schon etwas Erfülltes gestützt, was sich jetzt noch mehr und mehr zeigen wird. Und so danke ich dir, Vater, dass du unsere Enttäuschung annimmst, das, wo wir verfehlt haben, wo wir Lügen geglaubt haben, und dass du sie jetzt fortan überschreibst mit deiner Wahrheit. Danke, dass du das letzte Wort in meinem Leben hast und dass dein Wort steht. Ich will meinen Anker in deiner Verheißung haben. Ich will meinen Anker in deinem Wort haben. Und ich weiß, dein Wort wird Fleisch werden. Es wird sich zeigen. Auch wenn ich es nicht sehe, wirst du mir einen Weg zeigen. Danke, Gott. Amen.